Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Philipp Busche. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und Chefarzt der Inneren Medizin an der Klinik Arlesheim in der Schweiz. Er hat die Ärzteausbildung für anthroposophische Medizin in Arlesheim gegründet, ist als Dozent tätig und engagiert sich für New Work Medizin. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Schön, dass du heute mit mir den Podcast aufnimmst. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Bin ein bisschen angenehm aufgeregt.
Zuallererst möchte ich dich fragen, was begeistert dich aktuell?
Also was mich im Moment begeistert, hat mit einer Frage zu tun, nämlich wie gelingt uns ein Wir, ohne dass wir das Individuelle aufgeben? Und mich begeistern Menschen, von denen ich da Aspekte lernen kann oder ja, wenn ich neue Gedanken entdecke. Gerade zum Beispiel der Gedanke von Kübra Gümüşay, mit der ich telefoniert habe, wo wir uns über Spiritualität unterhalten haben. Und sie hat so ganz einfach formuliert, dass Spiritualität ist in Verbundenheit Leben mit. Und ich habe so den Eindruck, das ist so ein ganz zentrales Element, das mir in letzter Zeit ganz wichtig geworden ist. Wie schaffe ich in Verbundenheit zu leben mit mir als Arzt, mit meinen Patienten, aber auch mit den Inhalten, die mir wichtig sind, mit dem sozialen Kontext, in dem ich lebe und wirksam bin. Ja, das ist gerade ein Gedanke, der mich begeistert und der mit diesem Ich und Wir zu tun hat.
In dieser ersten Podcast-Staffel geht es um die Menschen und die Biografie. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du uns einen ausführlichen Einblick in deine Biografie gibst und uns vielleicht mit auf die Reise nimmst.
Ja, gerne. Ich glaube, als ich das erste Mal aufschreiben musste, das war für die Eugen Kulisko Akademie in Filderstadt. Da habe ich irgendwie angefangen, als ich geboren wurde, hat ein heller Stern geschienen. Ich bin um 12 Uhr mittags im Hochsommer geboren, es war die Sonne. Und so ein bisschen ist das aber charakteristisch für meine Biografie, weil ich den Eindruck habe, dass ich ganz viel geschenkt kriege. Menschen begegne, die mich inspirieren, die mir zur Verfügung stellen, von denen ich lernen kann. Also insofern ist das vor allen Dingen auch eine Biografie, die ohne den Umkreis, in dem ich jeweils eingebettet war, wahrscheinlich sich gar nicht hätte so entfalten können. Ich bin im Ruhrgebiet geboren und mein Vater ist Arzt, meine Mutter Sozialpädagogin und die beiden waren politisch total aktiv. Meine erste Erinnerung ist auf den Schultern von meinem Vater, wo wir weglaufen auf einer Demonstration gegen Atomkraft, weil hinter uns Wasserwerfer sind. Aber ich habe das nicht als beängstigend in Erinnerung, sondern eben auf den Schultern meines Vaters geborgen. Und das hat irgendwie auch unsere Kindheit geprägt, dass irgendwie eine gute Mischung da war zwischen Geborgenheit und mitten in der Stadt, aber ganz im Grünen aufwachsend und sozialem Engagement. Ich glaube, meine Eltern waren beide oder sind beide Menschen, die sich fürs Gute in der Welt engagiert haben. Das haben wir irgendwie als Kinder gespürt. Und wenn wir jetzt meine Biografie mehr so besprechen unter dem Gesichtspunkt anthroposophische Medizin oder Anthroposophie, dann bin ich nach ersten Kindergartenversuchen, die irgendwie nicht geklappt haben, am Ende im Waldorfkindergarten gelandet. Und das war für meine Eltern auch der erste Kontakt mit der Anthroposophie und anthroposophischen Medizin, über Freunde eigentlich. Und das Zweite war, glaube ich, für meine Eltern ganz wichtig, dass ich immer wieder eine Otitis Media hatte und dann schlecht gehört habe und dann sollte ich Paukenröhrchen bekommen. Und irgendwann ist meine Mutter auf den Rat einer Freundin heimlich mit mir zu einem anthroposophischen Arzt, den ich dann später auch noch persönlich kennengelernt habe, also nochmal aus einer ärztlichen Perspektive ganz nett. Und der hat mich dann an die eine Seite des Raums gestellt und hat ganz leise gefragt, ob ich ein Gummibärchen möchte. Das gab es bei uns zu Hause nicht. Und natürlich habe ich sofort Ja gesagt und hatte gesagt, ah, der Junge hört gut. Und er hat dann meiner Mutter empfohlen, ja, das nächste Mal, wenn ihr Sohn wieder fiebert, schmeißen Sie das Fieberthermometer weg und schicken Sie Ihren Mann, der ja Arzt ist, schicken Sie den weg und lassen Sie Ihren Sohn einfach mal 3 Tage fiebern. Das hat sie gemacht und ich hatte dann im Anschluss nie wieder eine Otitis Media. Und das war für meinen Vater, glaube ich, auch, also der wirklich dann auch ein paar Tage nicht zu Hause war, damit das Fieber irgendwie von meiner Mutter begleitet und ausgehalten werden durfte. Das war wichtig. Also für ihn war das, glaube ich, medizinisch ein Aufwachmoment, sodass er dann selber angefangen hat, sich mit anthroposophischer Medizin auch zu beschäftigen. Und ich war dann auf einer normalen Grundschule nach dem Waldorf-Kindergarten, weil das irgendwie räumlich sinnvoll war. Da konnte ich über die Felder hinlaufen. Und während der Zeit haben aber meine Eltern angefangen, sich mit der Anthroposophie zu beschäftigen, vertieft. Und als es dann darum ging, dass ich ins Gymnasium komme, haben sie gesagt, nee, jetzt geht der Junge auf die Waldorfschule. Und das war mir natürlich erstmal gar nicht recht, aber sobald ich dann da war, war ich gerne Waldorfschüler. Und die Anthroposophie war, glaube ich, bei meinen Eltern etwas, wo sie sich eingearbeitet haben, wo sie gelernt haben. Aber es war ein Stück weit Privatsache. Es ist natürlich eingeflossen in die Art und Weise, wie sie ihr Leben gestaltet haben oder wie sich auch Werte und Haltungen verändert haben. Aber es war kein inhaltliches Thema bei uns. Und trotzdem stand die Gesamtausgabe Rudolf Steiners bei uns irgendwann im Regal und es war zugänglich, aber eben ohne thematisiert zu werden. Und dann war, glaube ich, der nächste wichtige Schritt für mich, also bei all dem war ich ja mehr so in der anthroposophischen Bewegung irgendwie mit eingebettet war, aber dass ich Freunde hatte, die auf dem Gymnasium waren und die fanden Waldorfschule pauschal doof. Und das habe ich nicht verstanden. Ich bin gern zur Schule gegangen. Ich mochte meine Lehrer, ich mochte, dass wir Theater spielen und all das. Und ich konnte auch gar nicht reflektieren, was jetzt Waldorfschule eigentlich ausmacht. Und damals habe ich angefangen, da war ich so wahrscheinlich 14, meine Lehrerinnen und Lehrer zu fragen, was ist denn eigentlich Waldorfpädagogik und was ist das Besondere? Nun ist es an der Waldorfschule so, dass man nicht zum Anthroposophen erzogen wird, sondern anthroposophisch, also dass Waldorf da Pädagogik ist, aber nicht Programm. Und die haben mir das nicht beantwortet, jedenfalls nicht in der Art und Weise, dass ich da mit der Antwort zufrieden war und was anfangen konnte. Also ich habe das in Erinnerung, als eigentlich bin ich mit der Frage allein geblieben. Und das fiel jetzt gerade in eine biografische Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit Philosophie zu beschäftigen und eben die deutschen Klassiker gelesen, habe mich genauso mit Nietzsche, mit Aristoteles und Platon und all den großen Philosophen beschäftigt, Hegel, Fichte. Und dann stand eben im Regal auch Steiner und dann habe ich gedacht, gut, dann finde ich eben selbst raus, was Waldorf ist. Und habe dann zwischen 14 und 16 angefangen, aber ebenso wie alle anderen Philosophen auch, Steiner zu lesen. Und dann gab es so ein paar Aspekte, da hatte ich den Eindruck, wow, super. Ein ganz wesentlicher Aspekt war, die Liebe hatte eine total große Bedeutung in dem Weltbild. Und das für jemanden, der gerade in der Pubertät ist und da seine ersten eigenen Gefühle entdeckt, wahrscheinlich ist das, ist ja klar, dass einem das gefällt, aber mich hat das angesprochen. Das war so das Erste. Und dann gab es immer mehr Aspekte, wo ich den Eindruck hatte, ah, der denkt das eigentlich so wie ich. Das ist auch so eine typische Jugendperspektive, oder? Dass man selbst seins als Primäres ansieht und dann das bei jemandem anders wiederfindet und da auf Resonanz stößt. Ja, also viele philosophische Gedanken, auch in der Philosophie der Freiheit oder ja, Wahrheit und Wissenschaft, so in den Grundlagenbüchern, wo ich den Eindruck hatte, das passt zu dem, wie ich die Welt erlebe. Das heißt, ich konnte damit irgendwie gut was anfangen. Und dann neben dieser wichtigen Stelle der Liebe und der Freiheit, muss man sagen, hat mich total nachhaltig angesprochen der Gedanke, dass wir uns selbst entwickeln können. Ich habe damals eine Klassensituation gehabt, wo ich auf eine bestimmte Art und Weise eine Außenseiterposition hatte und mich mit kritischem Feedback, sage ich mal, auseinandersetzen musste. Und das hat ein Stück weit mich verunsichert im Sozialen. Und dieser Gedanke, dass man an sich selbst arbeiten kann, hat dazu geführt, dass ich versucht habe, die Dinge, wo ich die Kritik insgeheim berechtigt fand, irgendwie anzugehen und an mir zu arbeiten. Und das ist jetzt ein Motiv, wo ich sagen würde, das ist natürlich für so eine Erwachsenenbiografie, die dann irgendwann anfängt, total wichtig zu merken, wir sind nicht fertig. Also selbst wenn die Schule vorbei ist und wir unseren Beruf und unser Studium haben, aber auch wenn wir Ärzte geworden sind, wir sind nicht fertig, aber der Entwicklungsaspekt wird ein Stück weit in die Eigenverantwortung gegeben. Und ja, das ist auch etwas, was mich total begeistert, wo ich den Eindruck habe, das ist total wesentlich auch für die Zukunft und der mich, ja, also ich finde das ein so zentraler Moment, dass das auch motiviert, selber Lehre zu machen und Menschen zu unterstützen, dieses innerste Moment, wo man merkt, man ist selbst entwicklungsfähig auch irgendwie zu greifen. Also insofern die erste Auseinandersetzung mit der Anthroposophie eher früh, sehr philosophisch und dann aber so, dass es schon auch einen Einfluss hatte auf meine Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich. Ja.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, weil auf Schule habe ich, jetzt bin ich 16, ne? In der Zeit bin ich zum ersten Mal zum Goetheanum gefahren, habe eine Tagung besucht zur Philosophie der Freiheit, auch ein wichtiger Moment, weil ich andere Menschen getroffen habe, die sich mit solchen Freiheitsthemen und philosophischen Themen beschäftigen. Und ja, dann habe ich Schule abgeschlossen und bin dann nach der Schule zum Zivildienst nach England in eine Campbell-Einrichtung. Auch ein wichtiger Schritt, weil die Heilpädagogik eigentlich nur funktioniert mit einem spirituellen Menschenbild. Also nur wenn man, ja, und zwar bis in den Alltag lebt, dass der Mensch im Innersten nicht kränkbar ist, macht Heilpädagogik Sinn, dass man sich um all die Hüllen drumherum kümmert und ihnen, also dem Menschen ermöglicht, so das eigenste Innerste zu entfalten, obwohl so viel Schwierigkeiten körperlich oder seelisch auch zu bewältigen sind dabei. Das hat mich berührt, dass ich da Menschen erlebe, die sich dem Dienst an anderen Menschen und diesem Moment verschreiben und hingeben ein Stück weit. Also das war für mich oder ist nachhaltig deswegen wichtig, weil ich gemerkt habe, es ist möglich, sich dem Dienst am Guten irgendwie zu verschreiben, auch beruflich. Und in dem Moment, als ich da war, habe ich gedacht, okay, ich werde bestimmt Heilpädagoge und werde in so einer Campbell-Einrichtung mit Behinderten leben irgendwann und die betreuen, weil ich den Eindruck, ja, also das, die haben mich berührt, ja. Mit all dem, was an sozialen Schwierigkeiten, Überforderungen dazu gehört, wenn man mit Menschen mit Behinderung arbeitet, waren da Menschen, die haben in jeder Schwierigkeit das Gute gefunden und aufgesucht und versucht, das zu verstärken. Ja, das habe ich von da mitgenommen. Und dann, naja, war ich irgendwie 6 Wochen da und dann kündigte sich meine erste Tochter an. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, ich bin gerade 20, jetzt soll ich Vater werden. Die Mutter und ich kannten uns eben gerade 6 Wochen. Und wo jetzt das erste Mal im Leben eigentlich eine biografische Entscheidung anstand, die so viel größer war als das, was man mit seinem Alltagsbewusstsein fassen kann und wo ich am liebsten weggelaufen wäre. Und dann gesagt habe, okay, mit all meinem Idealismus und Familie ist wichtig und ich stehe zu dem, was aus meinen Handlungen passiert und so. Wir versuchen das. Wo wir nicht wussten, wie machen wir das beruflich, wie machen wir das finanziell. Die Mutter kommt aus Polen, wir haben uns in England getroffen, wo werden wir leben und so. All die Lebensfragen, die dann plötzlich so ganz konkret auftauchen, wo wir gesagt haben, gut, jetzt ist das so. Da hat jemand entschieden, er will zu uns und wir probieren das. Ja. Wir sind dann zurück nach Deutschland und es war irgendwie klar, ich versuche mein Studium anzufangen. Die Mutter selbst war mit dem Studium eigentlich schon fast fertig, 3 Jahre älter. Und so haben wir unsere ersten Schritte dann gemacht. Und warum ich das ein bisschen ausführlicher erzähle, ist, als unsere Tochter dann auf die Welt kam, ja, was die meisten Hörerinnen und Hörer natürlich nachempfinden können, wie unglaublich verändernd das ist im positivsten und herausforderndsten Sinne, da sind nochmal auf eine ganz neue Art und Weise Lebensfragen aufgetaucht. Nämlich, wie erzieht man? Also wie wird man Eltern eigentlich? Wie werde ich Vater? Wie muss ich wirken? Was brauche ich für eine Haltung? Aber auch so konkrete Dinge. Nimmt man Buntstift oder Wachsmalblöckchen? Oder ist es wichtig, was die Kinder essen oder nicht? Und wir hatten ganz viele Menschen, die wir fragen konnten. Also eben mein Elternhaus, das Elternhaus der Mutter und aber auch viele Freundinnen und Freunde, ältere Kolleginnen und Kollegen. Aber es war vor allen Dingen die Entdeckung, dass die Waldorfpädagogik den Ansatz hat, Eltern zu befähigen, Probleme selbst zu lösen. Und irgendwie so Gesichtspunkte zur Entwicklung des Menschen zur Verfügung stellt, die unsere Handlungsfähigkeit vergrößern. Und da hatten jetzt die Mutter und ich total Freude dran, dass wir gemerkt haben, oh, wir haben wieder eine neue Fragestellung, neues Problem, erzieherisch. Wie ist das eigentlich zu verstehen? Und ich glaube, da hatte ich dann eher die Stärke, dass ich gemerkt habe, okay, wir durchdringen die Fragestellung und schauen, was wäre eigentlich das Gute im Umgang mit der Situation. Und die Mutter hat die ganz besondere Fähigkeit, das dann auch in die Handlung umzusetzen und irgendwie daraus pädagogisch tätig zu werden. Die ist Sonderpädagogin, studiert und das hat sich irgendwie ganz gut ergänzt. Und so kam auch wieder eigentlich relativ früh, das ist wahrscheinlich so eine Signatur meiner Biografie, dass bestimmte Dinge früh auftauchen, doch eine recht intensive Auseinandersetzung mit Waldorfpädagogik und auch den dazugehörigen Schriften und sozialen Zusammenhängen irgendwie. Und wir haben dann richtig Freude entwickelt am Elternsein, sodass dann bald ein zweites und ein drittes Kind noch nachkam, weil wir gemerkt haben, ja, so ist das. Und interessanterweise hat ja unsere, also als Eltern jetzt unsere Begegnung in einer Behinderteneinrichtung, in einer Campeleinrichtung angefangen. Und uns war von Anfang an klar, es ist eigentlich egal, wer kommt. Also wir haben Platz. Und das war besonders Thema auch beim zweiten Kind. Und dann kam wirklich unsere Tochter auch mit Down-Syndrom, Sophie, nach Maja und nach Benno. Und so hat sich dieses Camp-Hill-Ideal, Hauseltern sein zu wollen, auch für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, hat sich dann in die eigene Biografie metamorphosiert und wir sind Eltern von einem Kind mit besonderen Bedürfnissen geworden und konnten all das irgendwie dann nutzen, anwenden, aber uns da auch, also dieses Entwicklungsfeld auch irgendwie bearbeiten. Und wir hatten ja als Eltern nicht nur einfache Phasen jetzt, sondern haben uns auch dann nach 10 Jahren getrennt. Aber Sophie hat eben als einen Aspekt, dass sie in der ganzen, manchmal auch schwierigen Zeit selber dieses Fokussieren aufs gegenwärtig Gute als besondere Qualität und Kompetenz hat und das eigentlich im Sozialen auch immer ja, ausgestrahlt, gelebt, aufrechterhalten, wie auch immer hat. Also wo wir einfach merken, dass das, was man oder was als Eltern, als Angehörige, als sozialer Umkreis investiert wird an Entwicklungshilfe, dass das sich natürlich dann auch auf eine wunderbare Art und Weise entfaltet und dann auch ganz viel wieder zurückkommt. Also das ist, ja, Elternsein ist wahrscheinlich sowieso eine der größten Reisen, die man, auch Einweihungswege, die man als Paar machen kann. Aber das ist dann schon nochmal besonders intensiv, wenn so besondere Bedürfnisse mit auftauchen, die auch im Sozialen oft ganz schön fordern. Ich weiß nicht, ob wir den Weg so geschafft hätten, jetzt Sophie eben 20 Grad geworden, ohne Anthroposophie oder Waldorfpädagogik. Also es war für uns auch bei dem ganzen Umgang mit den Sinnfragen, das war wichtig. Auch, es gibt dann auch, wenn man Eltern wird von einem behinderten Kind, gibt es am Anfang oft auch Fragen, sind wir schuld, haben wir was falsch gemacht? Und das kann man ja dann medizinisch alles abklären. Gibt es da eine genetische Veranlagung oder ist das eine freie Mutation oder eine freie Chromosomanomalie? Und also da gab es gar keine genetische Vorgeschichte. Man merkt, das ist ein Spontanereignis biologisch sozusagen, damit das die Grundlage für so eine Inkarnation dann auch bietet. Und trotzdem dann zu merken, es bringt nichts zu fragen, warum, sondern wozu. Und dass diese Zukunftsperspektive eine ist, die absolut beziehungsfördernd und lebensbejahend ist. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt jetzt gerade in dieser, im Elternwerden eines heilpädagogischen Kindes, ja. Ja, jetzt bin ich ungefähr 22, oder? Wo wir stehen.
Aber wie kam es denn dazu, dass du dann doch Medizin studiert hast? Also du wolltest ja eigentlich Heilpädagoge werden.
Ja, ich glaube, das mit der Heilpädagogik habe ich eben durch meine Familiensituation dann quasi abgearbeitet gehabt. Nein, ich bin aus der Schule mit eigentlich zwei Berufsvorstellungen, die ich hatte, also noch vor dem Zivildienst. Das eine war Astronaut werden, in der Tat. Und deswegen habe ich gedacht, ich studiere Mathematik und Physik erstmal. Und das zweite war Schauspieler. Und dann habe ich angefangen, Mathematik und Physik zu studieren. Da kam gerade dann unsere erste Tochter auf die Welt. Und ja, ich weiß nicht, was es war, ob ich einfach nur von der Gesamtsituation überfordert war und keine Zeit zum Lernen hatte, weil ich irgendwie mit Vaterwerden beschäftigt war oder wahrscheinlich war ich auch nicht gut genug in Mathe. Jedenfalls war ziemlich schnell klar, Physik und Mathematik, das bringe ich nicht zu Ende, damit höre ich wieder auf. Also das war irgendwie nach 2 Wochen schon klar. Dann habe ich mich noch fürs gleiche Semester noch eingeschrieben in Geschichte, Philosophie, all die Themen, die mich so aus dem humanistischen Kontext interessierten, habe mich mit dem alten Griechenland beschäftigt und so. Aber es war klar, das Studium, das führe ich jetzt noch 1 oder 2 Semester weiter, um formal Student zu sein, weil uns das auch finanziell geholfen hat, aber das ist nicht mein Beruf. Und dann habe ich gedacht, gut, dann gehe ich dem zweiten Beruf nach und guck mal, wie ist das mit der Schauspielerei. Ich habe damals zum Geldverdienen irgendwie im Kino gearbeitet und habe dann gedacht, gut, dann bewerbe ich mich einfach an den Schauspielschulen. Ich hatte gehört, München ist gut, also habe ich mich in München beworben. Die haben mich dann eingeladen zur Aufnahmeprüfung und ich hatte ja eigentlich keine Zeit. Also tagsüber war ich mit Familie beschäftigt und abends habe ich im Kino gearbeitet. Und dann habe ich bemerkt, dass eigentlich die Menschen, die an der Kasse arbeiten, nicht so gern das Eis verkaufen. Und damals war das noch üblich, dass jemand durchs Kino läuft und fragt, möchte jemand Eiscreme, möchte jemand Popcorn und so. Und dann habe ich angefangen, meine Schauspieltexte, die ich üben musste, so umzuschreiben, dass ich damit Eis und Popcorn und Getränke angekündigt habe und bin dann vor jeder Kinoaufführung einmal in den Saal, habe da quasi meine Präsentation geübt und habe dann schnell, also nach dem ersten Mal schon gemerkt, das gibt so viel Trinkgeld, dass das viel, viel mehr Verdienst einbringt, als ich sonst für Stundenlohn bekommen würde, und habe das etabliert und hatte dann so den Deal mit den Kassiererinnen, dass ich deren Präsentation und Eisverkauf mache und wir uns dafür nachher das Geld teilen. Und so habe ich mich auf die Schauspielprüfung vorbereitet, also irgendwie total spielerisch. Und dann bin ich dann nach München getrampt und habe die Schauspielprüfung gemacht und ja, irgendwie habe ich die bestanden. Wahrscheinlich, weil ich das nicht wirklich geglaubt habe, und es kam, also irgendwie haben die mich in der Prüfung gefragt, ich soll was singen, da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, aber ich habe jeden Abend für meine Tochter gesungen, also habe ich ein Gute-Nacht-Lied gesungen. Die haben mich mit Augen angeschaut und haben gesagt, noch nie hat sich getraut, hier irgendwie der Mond ist aufgegangen, jemand vorzusingen oder sowas. Und ich hatte in der Schule Pantomime und Clownerie gelernt und dann haben die irgendwie gesagt, jetzt machen Sie mal kurz eine Clown-Nummer als Improvisation, und dann war ich in meinem Element. Also irgendwie ist da ganz viel Glückliches zusammengekommen. Ja, und dann durfte ich aber gleich nach dieser Aufnahmeprüfung durfte ich so einen dreitägigen Kurs mitmachen, der für das obere Semester da stattfand. Und dann habe ich schon gemerkt, nee, irgendwie, das klingt jetzt komisch, aber es ist ähnlich einseitig wie Physik, nur am ganz anderen Ende. Und dann haben die mich nach Hause geschickt mit Stipendium, weil ich ja eine Tochter habe, und ich bin nach Hause gefahren und habe unterwegs gemerkt, nee, also Schauspieler werde ich nicht. Und dann bin ich nach Hause und dann hat eben die Mutter von meinen Kindern die Tür aufgemacht, gefragt, und, wie war's? Und war noch Zeit vor Handy. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin angenommen worden, aber ich mache das nicht. Und dann hat sie mich gefragt, ja, warum studierst du denn nicht eigentlich Medizin? Und das war schon so ein Schicksalsmoment, da fiel es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen, weil ich da nie drüber nachgedacht habe. Mein Bruder wollte Arzt, also mein Vater ist ja Arzt, mein Bruder wollte Arzt werden, meine Schwester wollte Ärztin werden. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Aber in dem Moment, wo sie das ausgesprochen hat, habe ich gemerkt, ja, das ist es. Und da habe ich auch seitdem nicht wieder dran gezweifelt. Und dann war ich gerade hinter der Studienplatzvergabe, Annahmefrist. Und es war klar, ich habe jetzt fast ein halbes Jahr Zeit, bis ich mich bewerben kann. Und dann sind wir als Familie nach Filderstadt zur Filderklinik, durften dort in der Pflegeschule, die gleich unterhalb der Klinik ist, wohnen. Und ich konnte da Pflegepraktikum machen. Und das meinte ich vorher, dass wir im Leben immer wieder Situationen hatten, wo uns ganz viel zur Verfügung gestellt wurde. Wir hatten dann die Wohnung neben den Menschen, die in der Klinik einmal die Pflege mitgeleitet haben. Aber vor allen Dingen, die Inge Heine hat Kleinkindgruppen gemacht nach Emi Pickler. Und wir kommen da irgendwie mit einem 8-9 Monate alten kleinen Mädchen, Maya. Und ich wurde eingesetzt auf der Station für chronisch kranke Kinder und Kinder mit Entwicklungs- und Erziehungsschwierigkeiten, eine Mutter-Kind-Station. Und dann war es so, dass die Mutter von meinen Kindern quasi bei Inge Heine in die Schule ging, um zu lernen, wie man mit Kleinkindern umgeht, und da in die Kleinkindgruppen mit involviert wurde und ich auf Station gelernt habe, wie macht man Abendkreisen, wie macht man normalen Rhythmus, wie macht man eine gesunde Ernährung, immer zusammen mit Heilpädagogen und Erziehern und Pflegenden. Und das war so ein bisschen so, eigentlich gehen wir dahin, um Pflegepraktikum zu machen und da zu arbeiten. Und angefühlt hat es sich, als hätten wir 4 Monate Elternschule, wo wir alles beigebracht kriegen, was wir irgendwie für die nächsten Jahre an Erziehungstipps brauchen. Also eine super Zeit, wo, also ja, bis dahin, dass dann die Leute, also ja, also Inge Heine und Rolf Heine dann angefangen haben zu merken, okay, die sind so jung als Familie, die kriegen sich noch nicht ganz auf die Reihe, wir helfen da mal, ihr dürft unser Auto nehmen, wir machen für euch das Babysitting, und also es wurde einfach zur Verfügung gestellt an einem Ort, wo wir zum Arbeiten hin sind. Und das hat schon eine gewisse Verbundenheit auch zur Filderklinik geschafft und hat aber so dieses Erlebnis, wir treffen da auf gute Menschen, was ich im Campbell schon kannte, was ich irgendwie in meiner Schule erlebt habe und was natürlich ein Glück ist, weil das nicht immer so sein muss, auch natürlich nicht in anthroposophischen Einrichtungen automatisch der Fall ist, aber das hat es irgendwie bestärkt. Ja, und dann habe ich angefangen zu studieren in Rostock. Ich habe überhaupt nicht verstanden, wie das mit der ZVS, zentralen Studienplatzvergabe, funktioniert, und wurde nach Rostock geschickt. Ich habe gedacht, nein, warum in Rostock? Und dann bin ich dahin, habe mir das angeschaut und fand die Stadt total cool. Es gab damals in Mecklenburg-Vorpommern kein Abi. Alle, die da studiert haben, wurden da zwangsweise hingeschickt von der ZVS, weil es keinen eigenen Abi-Abschluss gab in dem Land. Und plötzlich waren aus ganz Deutschland junge Leute da, die nicht dahin wollten und es trotzdem total cool fanden, dass es am Meer ist. Und es war eine ganz bunte Studien-Community in dem Jahr. Super gut. Ja, habe ich richtig gern gelernt. So hat das angefangen.
Und was hast du jetzt für Rollen?
Was habe ich jetzt für Rollen? Also Papa bin ich immer noch, aber mein Jüngster ist jetzt gerade 18 geworden und reist gerade durch Europa. Also da sind all die Rollen, die man als Familienvater hat oder Familienteil. Aber wenn ich jetzt auf die medizinischen schaue, dann ja, bin ich formal Chefarzt der Inneren Medizin, Klinik Alesheim, bin dort leitender Gastroenterologe und beides mache ich gerne, ich gehe richtig gerne arbeiten. Ja, also das ist Kerngeschäft und dann leite ich mit Freunden zusammen die Ärzteausbildung in Alesheim, wo wir verschiedene Ausbildungsformate haben. Vielleicht auch was Wichtiges noch zu meiner Biografie, dass ich in Filderstadt bei Armin Husemann die Eugen-Kulisko-Akademie besucht habe. Das hat mich sehr geprägt. Dort vor allen Dingen, würde ich sagen, drei Menschen, also Armin Husemann selbst, der war so ein bisschen eine Einweihung in die Medizin, die er vermittelt hat. Jemand ist, der eine Menschenkunde entwickeln kann, wo das geistig-seelische richtig Platz hat und nicht im Widerspruch steht mit der universitären Medizin, die ich eben auch gerne studiert habe. Dann Ludger Simon, jemand, der jetzt schon verstorben ist, ein Arzt, der eine unglaubliche Liebe und einen vertieften Umgang mit den Natursubstanzen und Heilmitteln hatte und auf dessen Unterricht letztendlich auch einen Großteil meiner therapeutischen Ideen gründet, neben dem, was ich an eigenen Erfahrungen habe. Und Peter Häuser, emeritierter Professor aus Wittenherdecke, der die Erkenntnistheorie nochmal irgendwie so aufgeschlüsselt hat, dass all das, was ich aus meinem Philosophischen kannte, auch Anschluss gefunden hat an die moderne Medizin, also die drei Leute. Und gerade weil das so wichtige Aspekte für mich waren, die mich begeistern und die mich auch irgendwie richtig warm bleiben lassen mit der Medizin, heute bei all dem, was da ja vielleicht auch schwierig ist an systemischen Komponenten gerade, also diese Begeisterung gebe ich gerne weiter. Und deswegen engagieren wir uns als Gruppe dafür Ausbildung. Und das ist aber auch Teil der Rolle Chefarzt oder Teil der Rolle klinischen Tätigkeit, natürlich da Assistentinnen auszubilden. Ja, also das Zweite, habe ich den Eindruck, da habe ich so den Bereich Lehre und Weitergeben, was für mich selbst im Leben wichtig geworden ist, dann Patientenversorgung. Und das Dritte, dass in der Gesellschaft anthroposophischer Ärztinnen und Ärzte in Deutschland ich eine soziale Aufgabe habe, Gesellschaft mitzugestalten. Etwas, was ich auch wichtig finde, weil ich doch erlebe, dass Gesundheit eine soziale Dimension hat. Also immer nur auch in einem gesunden Umkreis eigentlich realisiert werden kann oder zumindest profitiert von einem gesunden Umkreis. Und da ist in der GAD so ein bisschen der Ort oder das Spielfeld, wo ich versuche, mich an solchen Dimensionen irgendwie mit zu beteiligen. Und muss aber sagen, die sind insofern sehr miteinander verknüpft, die drei, ich sag mal, Hauptrollen in meinem Leben, weil ich im Kontext der GAD auch mit Entwicklungen in Berührung komme, gesellschaftlichen Entwicklungen, die ich natürlich für die Ausrichtung meiner Abteilung unbedingt brauche. Weil Medizin muss im Gegenwartskontext stattfinden und sich mit den realen Nöten der Menschen in der Gegenwart beschäftigen und dazu mitzukriegen, wie sich die Zeit und Welt verändert, ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, um auch ja, das, was man medizinisch macht, daran auszurichten. Und andererseits müssen natürlich gerade Menschen, die in Ausbildung sind, vorbereitet werden oder Tools und Hilfsmittelfähigkeiten bekommen für die Gegenwart und Zukunft und nicht für die Vergangenheit. Und insofern braucht es ein Stück weit, finde ich, dass man Zeitgenosse bleibt und am Zeitgeist irgendwie dran ist, um auch auszubilden. Und so habe ich den Eindruck, ergänzen sich die drei Tätigkeiten gut. Ja, es sind zwar drei Rollen, aber es ist ein Leben. Ja, habe nicht das Gefühl, dass mich das zersplittert, deswegen sage ich das, sondern dass es wie drei Seiten sind von etwas, woran ich versuche zu arbeiten.
Ja, das ist sehr inspirierend. Das nimmt man sehr stark wahr, wenn man dich kennenlernt, dass du alle diese Rollen wirklich gerne machst und dass du dafür brennst und dass das aber ein gesundes Feuer ist. Wenn wir jetzt aber ganz konkret werden, interessiert mich, wie du deinen Morgen startest.
Ja, total gerne. Also ich liebe meine Morgende und in der Tat ist das auch der Zeitraum am Tag, wo ich mir wirklich Zeit für mich nehme. Ich brauche davon nicht so viel, aber da bin ich sozusagen egoistisch und gucke, dass ich auch den Teil gestalte, der mich ein Stück weit auch nährt. Also ich stehe eigentlich gerne früh auf und wache auch in der Regel früh auf. Jetzt seit den letzten Ferien hat sich es ein bisschen verschoben, aber normalerweise stehe ich kurz nach 5 auf, ohne Wecker. Und wenn ich mal später ins Bett gehe oder Nachtdienst, schlafe ich halt länger, deswegen habe ich da einen Puffer. Aber an den meisten Morgenen eben kurz nach 5 und dann nehme ich mir Zeit zu meditieren. ich würde sagen, das schaffe ich so etwa 6-mal die Woche zu realisieren. Also nicht jeden Tag, da bin ich auch nicht pedantisch und schaue, dass ich lebenspraktisch tauglich bleibe. Also lieber schlafe ich, als dass ich meinen Morgen habe, wenn es das körperlich einfach braucht. Genau, meditieren, Bewegungsübungen. Und dann arbeite ich an Dingen, die ich nicht unbedingt machen müsste, weil es mein Beruf ist. Also ich brauche einmal am Tag das Erlebnis, dass ich an etwas mitgearbeitet habe, was so ein Stück weit so ein Plus ist, sage ich. Also wodurch die Welt ein ganz kleines Stück anders wird, aber freiwillig und nicht, weil es mein Beruf ist, zu dem ich mich verpflichtet habe oder so. Also irgendein Projekt, an dem ich weiterarbeite oder wo ich den Eindruck habe, ich helfe mit, dass irgendwas entsteht. So ein Moment. Und dafür nehme ich oft die Morgende. Das ist sozusagen die Zeit, die ich niemandem wegnehme. Also meine Frau schläft dann in der Regel noch. Eben meine Kinder sind jetzt gar nicht mehr zu Hause, das ist egal. Und die steht nicht meinem Arbeitgeber zur Verfügung, die Zeit. Und meist auch nicht der GED, sondern irgendwelchen Ideen und Projekten, die ich so mit mir rumtrage. Die ich oft in einem anderen Kontext dann auch realisiere. Aber ja, manchmal mache ich auch Fleißarbeiten natürlich, weil irgendwas von den Projekten dann gerade Fleiß braucht. Aber so, dass ich morgens das Gefühl habe, das, was ich für mich machen wollte und was mir wichtig ist, hat schon stattgefunden. Und das kann mir dann niemand mehr nehmen. Ja, und dann mache ich ja Frühstück für die Familie und koche Kaffee und habe in der Regel eben einen Wachheitsvorsprung vor meiner Frau von 1 bis 2 Stunden, was ihr zugutekommt und so. Aber morgens bewegen, meditieren und was für mich machen.
Schön. Hast du am Abend auch eine spezifische Reihenfolge oder ist es dann eher freier?
Das ist in der Tat freier. Also erstmal versuche ich, den Tag nicht mit Arbeiten zu beenden. Also ich arbeite viel effektiver und konzentrierter am Morgen, sodass die Abende viele soziale Komponenten haben. Ist schon so, dass die Summe der Projekte manchmal dazu führt, dass auch einige Tage in der Woche mit, modern würde man sagen, Sitzungen, aber in der Regel ist es Treffen mit Freunden, um an spannenden Dingen zu arbeiten, so würde ich das sagen, verplant sind, aber sonst eher Tag ausklingen lassen, Zeit miteinander haben, auch für die Beziehung und nochmal einen Spaziergang machen. Und sind dann mehr so die letzten Minuten oder ja, also noch was lesen, aber dann auch Tag nochmal rückwärts besinnen. Ich starte den Tag, das habe ich, also in dem Moment, wo ich aufwache, starte ich immer mit einem Gebet. Das mache ich seit einigen Jahren, das irgendwie hat sich so etabliert und oft schließe ich den Tag auch damit. Wobei es sehr häufig ist, dass wenn ich im Liegen Rückschauübungen mache und schaue, was hat der Tag so alles gebracht, dass ich nach wenig Momenten Rückschau schon einschlafe. Ich finde, also für mich ist das die beste Einschlafhilfe, die ich mir vorstellen kann, abends zu versuchen, irgendwie im Rückblick den Tag loszulassen. Loslassen ist nicht so meine Schwierigkeit. Ja, das zum Glück. Also zum Glück schlafe ich gut, zum Glück kann ich loslassen, kann gut vergessen und abschalten auch. Ja, zum Glück.
Welche Rolle hat denn Bewegung oder Sport in deinem Leben?
Ja, also es ist was in der Tat in den letzten Jahren immer mehr Raum und Zeit einnimmt und das auch nicht unbewusst, sondern ich habe den Eindruck, je intensiver wir intellektuell gefordert sind und ich bin mit meinen Aufgaben in vielen Verantwortungssituationen und habe sicherlich konstitutionell und von der Berufsgestaltung ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und alles, was stressassoziierte Probleme sind. Und insofern versuche ich ganz konsequent das, was ich selber als gesundheitsfördernd ansehe, auch in mein Leben zu integrieren. Und das sind Bewegungen für den physischen Leib mit gesunder Ernährung, dann aber eine rhythmische Lebensweise, zum Beispiel 3-mal am Tag essen und eine Zwischenmahlzeit und sowas. Schlaf-Wach-Rhythmus hygienisch zu gestalten, auch ein ganz wichtiges Element. Und dann auf der seelischen Ebene Soziales, Kultur und auf der Ebene des Ichs Lernen, Begeisterung, versuche ich zu realisieren und ich habe den Eindruck, dass je älter wir werden, desto weniger selbstverständlich ist Gesundheit oder andersrum, desto mehr hat Gesundheit was mit Eigenaktivität zu tun und muss bewusst aufrechterhalten werden und insofern versuche ich mit jeder Zunahme an Verantwortung und Intensität in den Aufgaben auch den salutogenetischen Aspekt zu stärken und jetzt praktisch mache ich, gehe ich im Moment ja etwa 2, manchmal sogar 3-mal die Woche trainieren. Das habe ich mit meinem Sohn zusammen angefangen, gerade nach Corona, und gehe 2 bis 3-mal die Woche laufen. Und wenn ich die Möglichkeit habe in den Ferien, surfen, Skifahren, Volleyball spielen im Alltag, wann immer das geht, das ist gerade nicht so viel, weil mir das Team fehlt, aber also Bewegung ist, finde ich, einen ganz, ganz wichtigen salutogenetischen Aspekt. Und das ist auch so mit meiner Frau immer so die Überlegung, sollen wir wenig essen, um das Gewicht zu halten, oder uns viel bewegen? Und da ganz klar, dass es eigentlich gesund ist durch die Bewegung. Und das ist vielleicht auch so ein Motto, dass Gesundheit durch einen Plus, also durch mehr Bewegung statt durch Weglassen und Einschränken. Und ja, ich finde es wichtig, dass wir auch für die eigene Authentizität, dass wir das, was wir unseren Patientinnen und Patienten erzählen, dass wir versuchen, das umzusetzen. Und spätestens in der Lehre fällt einem das auf die Füße, wenn man über Dinge spricht, die man, an denen man nicht zumindest dran ist. Also wir dürfen ja alle scheitern, das tun wir auch, tue ich auch ständig. Aber es macht einen Unterschied, ob wir versuchen, unsere eigenen Biografien nach unseren Idealen zu gestalten oder nicht. Ja, und eben Bewegung, glaube ich, immer wichtiger bei all dem, was an Medientätigkeit und Computerarbeit ärztlichen Alltag auch ausmacht einfach.
Ja, zum Abschluss möchte ich dich noch gerne fragen, welche 3 Menschen du uns mitgeben möchtest, die deine Biografie besonders geprägt haben, wo wir vielleicht auch was davon lernen können, oder 3 Werke, die dir besonders weitergeholfen haben.
Also was mir spontan einfällt, ist ein Themenfeld. Da weißt du auch, dass ich da unterwegs bin, alles was so mit New Work zu tun hat. Also die Frage, wie organisieren wir soziale Zusammenarbeit auf Augenhöhe, sinnorientiert, teambasiert. Und da hat mich total begeistert Lalou, Reinventing Organizations, und Corporate Rebels, einfach als Positivbeispiele. Und ganz praktisch aber auch die sozialen Tools von The Dive, Loop Academy, Loop Approach als Buch. Das wäre so das eine Feld. Und da sind auch die Sterne enthalten, die ich für meine Chefrolle habe. Ja, also ganz, ganz wichtig für mich im Alltag, das auch umzusetzen und zu schauen, wie schaffen wir gesunde soziale Zusammenhänge. Dann fürs medizinisch-ärztliche, also in die Vergangenheit geschaut sind, ist das ganz, ganz klar Ludger Simon mit seiner therapeutischen Intensität, die er auch hatte. Da habe ich unglaublich viel von ihm lernen können. Aber ich habe auch ganz viele Menschen konkret im Umkreis, wo ich den Eindruck habe, die sind deutlich größere Therapeuten als ich, also die haben da schon andere Fähigkeiten, an denen ich noch arbeite. Und das kann einer meiner leitenden Ärzte sein, wie Severin Pöchtrager, oder ein Kollege aus dem ambulanten Bereich, Clifford Kunz, oder die Art und Weise, wie jemand Gespräche führt. Also da habe ich ganz viele Menschen eigentlich. Und es ist mehr für mich eine Haltungsfrage, ob man dieses inspirierende Element immer wieder aufsucht. Da ist es nicht ein Mensch, von dem ich lerne. Und vielleicht so für den intimsten Bereich, Frage der eigenen Entwicklung. Da muss ich schon sagen, dass Rudolf Steiner eine ganz wichtige Person ist für mich. Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? Ist für mich ja einfach ein Schulungsweg, der mich weiter anregt und inspiriert. Aber da finde ich immer wieder neue Menschen auch aus der Gegenwart. Also jetzt hatte ich gerade ein wunderbares Telefonat mit Küper Gümüşsay, oder habe im letzten Livestream der GID und dann in der Vorbereitung mich unterhalten dürfen mit Charles Eisenstein. Habe gerade eine Masterclass gehört online von Jon Kabat-Zinn, und ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich. Also so eine der Grundübungen der Anthroposophie, das Wahre in der Welt aufzusuchen, demütig. Wenn man das irgendwie nicht verliert oder aktiv hält, dann entdeckt man bei so vielen Menschen so viel Inspirierendes. Ich glaube, das möchte ich mitgeben. Es lohnt sich, bei jedem zu schauen, wo ist sein inspirierendes Moment. Das, was ihn einzigartig macht und wo man es von ihm lernen kann. Dann ist man fast nur von Lehrern umgeben. Ja.
Vielen Dank.
Gut.
Ein schönes Abschlusswort.
Danke.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Boulasikis.